Konrad Straub hat sein Thema überschrieben, der Segen des Scheiterns. Und die Textgrundlage ist Matthäus 20, die Verse 17 bis 19. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen. Zum Gebet und anschließend Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, du bleibst in Ewigkeit, du bist der Seiende. Wir kommen und wir gehen und wir danken dir, dass du uns mit hineingenommen hast, auch unserem Bruder Konrad Straub, in dein großes Werk. Und dir gebührt alle Ehre und aller Ruhm und aller Dank, denn du bist, der da ist, und du befähigst und du gibst und du begnadest. Und so wollen wir auch diesen Gottesdienst dir hinlegen. Es ist dein Gottesdienst zu deines Namens Ehre. Wir wollen deinen Namen heiligen, dich preisen, dich loben, auf dein Wort hören. Und wir wollen bitten, dass du zu uns sprichst durch unseren Bruder, durch dein Wort, dass dein Geist an uns arbeiten kann, unsere Herzen bewegen, verändern kann, auch die Treffer setzen kann. Du weißt, dass wir dir auch so gerne ausweichen, um unser Eigenleben zu pflegen. Und du kannst es unserem Bruder schenken, dass er Vollmacht und prophetische Rede von dir geschenkt bekommt, um die Treffer zu setzen, die du heute setzen möchtest. Und nun lass uns hören, nicht für den, der neben uns sitzt und für irgendjemand, sondern das, was du uns zu sagen hast, mir zu sagen hast. Und wir danken dir, dass du ein Wort für jeden hast, auf deine Weise. Danken dir auch für dein Volk Israel. Danken dir für deine weltweite Gemeinde, besonders für die Verfolgten und Bedrängten. Herr Jesus, danke, dass auch dieser Gottesdienst zu deines Namens Ehre geschehen darf und du mitten in unserer Mitte bist nach deiner Zusage. Amen.
Es ist ja so, wenn man verabschiedet wird, ich bin in meinem Leben schon ein paar Mal verabschiedet worden, in Gruppen und Vereinen und einfach auch, wenn ich unterwegs war und wusste, ich gehe da nicht mehr hin, dann ist es ja so, dass man immer so halbwegs heilig gesprochen wird. Und man hat dann so das Gefühl, wenn man dann so da sitzt, es wäre schön, wenn es so ist. Und dann werden dann so die Dinge aufgezählt, was man alles getan hat. Bei manchem war ich manchmal selber überrascht, wusste selber nicht, was ich alles getan hätte sollen. Also das ist so. Aber ich habe heute ganz bewusst ein Thema gewählt, was für mich von entscheidender Bedeutung ist, wenn ich mein Leben durchforste, zurück in die Vergangenheit. Weil einfach das Scheitern, und zwar das nicht einfach so äußerlich, dass man so etwas versucht hat und es ist dann nicht gelungen, nicht in dieser Weise, sondern dass man existenziell scheitert, dass das von ganz großer Bedeutung ist. Ich glaube, als ich da so saß, vorher hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, ist mir das Beispiel in der Schweiz bekannt, ist mir das durch den Kopf gegangen von Duttweiler. Es gibt in der Schweiz wahrscheinlich kaum ein Mensch, der nach dem Krieg die Schweiz so verändert hat wie der Duttweiler. Der hat den Migros gegründet. Also es heißt mittelgroß, deswegen kommt der Name Migros. Und der hat also die Schweiz so verändert, dass man sie, ich würde sagen, heute wahrscheinlich nicht mehr kennen würde, wenn es der Migros nicht gegeben hätte. Und dieser Mann, ich weiß jetzt nicht, kann das natürlich nicht sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nachgeguckt. Dieser Mann war vorher, ich weiß nicht, in Argentinien oder Chile oder so, und hat, war also dort und hat dort versucht, war ein Kaufmann und hat versucht dann auch, wie das ja so die Kaufleute so haben, nicht wahr? Die wollen es zu etwas bringen und so, und das ist alles schief gegangen. Und dann ist er nachher in die Schweiz gegangen und hat dann angefangen, mit so einem Wägelchen rumzufahren und den Leuten irgendwelche Dinge zu verkaufen. Dann sind diese Wägelchen, haben sich dann vermehrt und dann sind schon die ersten Läden entstanden und schließlich ist die ganze Schweiz verändert worden durch den Migros. Also durch das Scheitern, das am Anfang einfach nötig war, ist dann dieser Mann zu dieser Berühmtheit gekommen. So, das einfach mal so ein bisschen als Einleitung, weshalb ich dieses Thema genommen habe. Wir haben ja den Text gehört, nicht wahr? Es heißt hier in Matthäus 26, 21, Jesus fing an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Und den Ältesten und Priestern und Schriftgelehrten und müsste getötet werden und am dritten Tage, da würde er auferstehen. Also, das war ja der Schock. Der große Schock für die Jünger. Die sind mit Jesus umhergezogen und haben immer gehofft, mit Jesus würde sich Jerusalem oder ganz Judäa, die ganze Gegend, alles würde sich verändern durch die Gegenwart dieses Messias, mit dem sie sich zutiefst befreundet hatten. Also das war der Schock. Und Jesus will jetzt nach Jerusalem, also in die Stadt seiner Verfolger, und will das ganz bewusst tun, weil Jesus ja gespürt hat, gewusst hat, das will der Vater so. Also sollen sie jetzt das einfach hinnehmen? Wenn ihr Meister jetzt diesen Weg geht, sollen sie das einfach akzeptieren? Jesus will sich ja sehenden Auges ins Unglück stürzen. Kann man das denn einfach hinnehmen? Da müssen sie ihn doch abhalten, wenn er das tut. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und dann heißt es, und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an. Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Also, du bist doch unser Herr. Das ist ja der Hintergrund. Du bist doch unser Herr. Wir können das nicht zulassen. Wir stehen jetzt für dich ein, wenn du es selber für dich nicht tust. Also das ist die Treue des Petrus zu Jesus. Nicht wahr? Das macht uns ja den Petrus auch so sympathisch, dass er so ganz und gar menschlich mit Jesus verbunden war. Ganz tief menschlich. Eine tiefe, tiefe Freundschaft zweier Männer. Goldecht. Aber in diesem Fall keineswegs hilfreich. Denn Jesus fragt ausschließlich nach dem Willen des Vaters. Er sagte mal, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Also da müssen wir auch in unseren Gebeten müssen wir manchmal unterscheiden zwischen dem, was wir so gerne menschlich wollen, was wir den Menschen wünschen, für die wir in der Fürbitte eintreten, und dem, wo wir spüren, was eigentlich Gott vorhat. Oder wo wir Gott fragen, was hast du mit dem vor, den du jetzt so schwere Wege führst? Also Jesus hat ein entschiedenes Nein für den gut gemeinten Rat des Petrus. Es heißt hier Matthäus 16, 23, und Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh von mir weg, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also das ist ein ganz harter Widerspruch zwischen der Liebe des Petrus und der ganz großen göttlichen Liebe unseres Heilandes. Nicht wahr? Das ist zunächst einmal die Grundlage jetzt unseres Nachdenkens über diese Sache. dieser Unterschied, dass wir lernen, auch ganz bewusst zu unterscheiden, wovon lasse ich mich jetzt leiten? Lasse ich mich leiten durch das, was einfach so mir auf der Seele liegt? Oder dass ich mich zutiefst identifiziere oder identifizieren will im Gebet für den Menschen, für den ich jetzt eintrete, im Blick auf das, was Gott will. Also jetzt muss Jesus, dadurch, dass der Petrus einfach in dieser Denkweise ganz woanders ist, jetzt muss Jesus sich ganz allein durchringen, um den Willen des Vaters zu tun. Petrus ist ihm jetzt nur eine Last, sozusagen mit seinem Beschützerherz, das er hat. Und darum diese harschen Worte des Petrus, geh weg von mir, oder des Herrn Jesus, also jetzt im Blick auf den Petrus. Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. So, das wollen wir jetzt einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und jetzt Tage später kommt der nächste Schlag. Also die Jünger sind jetzt ein letztes Mal beisammen. Sie haben gerade miteinander das Mahl gefeiert. Das war ein Abschiedsmahl, wenn man so will, weil Jesus jetzt seine Geschichte in der Welt beendet. Haben sie sich noch einmal zusammengetroffen und Jesus hat dieses Abschiedsmahl zu etwas ganz Großem für die Gemeinde gemacht. Und sie haben also dieses gefeiert und da spricht Jesus zu ihnen, oder sie waren wahrscheinlich schon unterwegs, da spricht Jesus zu ihnen: In dieser Nacht, da werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde, die werden sich zerstreuen. Also keiner kann das fassen, was eigentlich jetzt Jesus vorhat und warum das eigentlich notwendig ist. Warum sollen sie Jesus jetzt verlassen, wenn er sie doch am allerdringendsten braucht? Warum? Und wieder sagt Petrus, und wenn sie alle dich verlassen, ich nicht, du kannst dich auf mich zählen. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verlassen. Und das Gleiche sagten auch die anderen Jünger. Also, wir tun dem Petrus Unrecht, wenn wir sagen, ach, das wird ja dann manchmal so gesagt, nicht? Ach, der hat den Mund zu voll genommen und wir müssen vorsichtig sein, dass wir den Mund nicht zu voll nehmen. Aber das stimmt nicht. Petrus hat das ganz ehrlich gedacht. Das war seine ganz tiefe Überzeugung. Und was deine und meine ganz tiefe Überzeugung ist, das darf ich auch sagen. Nur, was man im Blick auf Petrus sagen muss, er hat sich halt nicht gekannt. Petrus hatte ja schon, nicht wahr, den Mut, Jesus übers Wasser zu begegnen. Und das muss man mal verstehen, also, oder vor sich sehen, als die Jünger da im Sturm auf dem See Genezareth waren. Und dann haben sie also Jesus gesehen, sozusagen am Horizont, irgend diese leuchtende Gestalt über den See gehen. Da haben sie natürlich gedacht, das ist so eine Art Todesengel wahrscheinlich, der da kommt und so. Haben sie also geschrien vor Angst, nicht wahr? Und dann haben sie plötzlich gemerkt, dass es Jesus ist und dass Jesus übers Wasser geht. Und dann hat dann der Petrus als einziger den Mut gehabt, tatsächlich über den Kahn zu steigen und Jesus entgegenzugehen auf dem Wasser. Ja, unglaublich, nicht? Also wir merken, Petrus hat tatsächlich eine Kraft, er ist ergriffen worden vom Geist und auch von seinem ganzen Wesen in seiner tiefen Gebundenheit an Jesus, dass er diesen Mut hatte. Und jetzt glaubt natürlich dieser Petrus ganz selbstverständlich, Das ist klar. Niemals werde ich meinen Heiler, meinen Herrn Jesus verlassen. Und plötzlich trägt das nicht mehr. Plötzlich trägt diese ganz tiefe Überzeugung, mir passiert das nicht. Plötzlich trägt das nicht mehr. Und so einen tiefen Reinfall, den brauchen wir. Das ist nicht einfach nur so etwas, was halt mal passieren kann, bei dem oder bei jenem, weil er nicht aufpasst und weil er vielleicht zu schnelllebig und zu oberflächlich ist oder was weiß ich. Man tut ja dann ganz schnell so jemandem etwas unterschieben. Nein, dieses gehört zu einem Start, wenn Gott in einem Leben eines Gläubigen etwas vorhat, was tiefer ist. Nicht wahr? Wenn es ist häufig so, dass Gott nicht einfach auf dem aufbaut, was da so geworden ist, was wir so errungen haben in unserem Glaubensleben, sondern es ist häufig so, dass Gott noch einmal mit uns sozusagen auf die Nulllinie zurückgeht und dort auf der Nulllinie noch einmal ganz neu durchstartet, aber dann auf eine viel andere Ebene hinauf, als wie ich vorher gelebt habe. Und das ist sozusagen dieser Absturz, dieser Reinfall, dieser ganz tiefe Knick in unserem Leben. Also mit anderen Worten, was jetzt Jesus gesagt hat, das geknickte Rohr, dass er ja nicht zerbrechen wird. Das wird nicht einfach nachher wieder gerade sein, sondern es wird erstarken durch diesen Knick, den das Rohr vorher erlitten hat. Also wie hätte Petrus erkennen können, was er später alles erkennen durfte und was er später alles erleben durfte durch den Heiligen Geist, wenn er diesen einen Knick, den wir jetzt vor uns haben, wenn er diesen Knick nicht erlebt hätte. Also da braucht es dann diesen Bruch, diese Abstürze, diese Misserfolge, diese Pannen, die uns zutiefst wehtun. Aber wir dürfen wissen, Gott nimmt die häufig als Start zu einem ganz neuen Auftrag. Mir ist das so bewusst geworden. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie lang es her ist, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Da habe ich einen Menschen wieder gesehen, mit dem ich vor vielen Jahrzehnten zusammen war. Und der hat mir immer sehr gefallen. Und ich war fast so ein bisschen neidisch über den, weil der hatte unglaublichen Erfolg. Also, wenn ich ein Problem hatte, ich erinnere mich, es war wirklich so, ein Problem hatte und ich sagte, du, also, ich müsste den einmal treffen, wir müssten mal das miteinander besprechen, dann hat der mich kaum ausreden lassen. Der ist zum Telefon gegangen, hat damals hat man noch so diese Drehscheiben gehabt, hatte da gewählt, ich war und hat gesagt, hallo, du Fritz, du hör mal, da ist der Konig gerade da und so, das können wir doch so und so machen und so. Geht das so? Wann? Ja, dann guck doch mal, dann ruf doch mal den an und dann könnte man das so und so machen und so. Ich kam gar nicht richtig mit, was da lief. Und es klappte. Ich habe gesagt, so möchte ich es auch können. So möchte ich es auch können. Ich muss Briefe schreiben und klappt es nicht und so. Also der hat eine außerordentlich gute Nase gehabt für solche Organisationen. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Manche hier würden ihn sogar kennen. Nicht? Und bei mir war genau das Gegenteil. Und jetzt habe ich den wieder gesehen. Siehst du, der war wirklich, ich übertreibe nicht. Der war unkenntlich verändert. Der saß da. So. Ja. Ach, weißt du, und dann hat er erzählt und so, entstockend. Also der hat einen Absturz erlebt, wie ich es wahrscheinlich bei keinem Menschen in meinem Leben je erlebt hatte. Nicht wahr? Und ich bin fest, ganz sicher, was ich sage, dass Gott mit diesem Menschen weitaus mehr vorhatte, als vorher, als er so strotzte und als dem so alles gelang. Es war ein frommer Mann, gelang ihm alles. Gott hat es ihm geschenkt. Aber die Gefahr, dass man dann eben nicht mehr unterscheidet, was ist menschlich und was ist göttlich. Welche Gaben habe ich menschlich und welche Gaben habe ich wirklich durch den Heiligen Geist? Wenn ich hier nicht mehr unterscheiden kann zwischen diesen beiden Linien, die ja parallel durchs Leben geht. Ich bin auch einer, ich sag's mal ganz aufrichtig, ich bin ganz auch einer, der hier eine ganz große Not hat, dass ich immer wieder in die menschliche Linie abfalle, ganz besonders in der Fürbitte. Das hat mir Gott auch gezeigt, dass ich Gott mit meiner Fürbitte im Weg bin, wenn ich immer sage, Herr, der ist doch, das ist, da musst du doch eingreifen und da gibt es doch Heilung und das könnte doch so und so laufen und der muss doch jetzt zum Glauben kommen und so. Nicht? Das alles ist ja gut, ist ja schön, wenn man an Menschen denkt, ist ja schön, wenn man menschlich miteinander verbunden ist. Gäbe Gott, es wäre mehr vorhanden. Aber es muss unterschieden werden unter uns Gläubigen. Was will Gott? Was hat er vor? Was sind seine Perspektiven, die er hat mit diesem Menschen? Also das nur nebenbei. Und jetzt Tage später, da sind sie ja dann miteinander, da ist also dann Jesus, also beim Abendmahl ist dann Jesus ja mit den Jüngern zum Ölberg gegangen. Und da ist ja dann in diesem Garten Gethsemane ist ja dann Jesus in eine ganz, ganz grauenhafte Not hineingekommen. Das ist die ganze Höllenmacht ist ja da auf Jesus eingestürzt. Und da ist ja gleichzeitig das passiert, dass die Jünger, die ja jetzt ganz menschlich ausgerichtet waren, dass die plötzlich von einem tiefen Schlaf überwältigt worden sind. Und es ist ganz erschütternd, wie Jesus in dieser Situation dann gesagt hat zu drei Jüngern, ihr müsst jetzt für mich beten. Ich habe jetzt einen ganz tiefen Todeskampf, den ich jetzt überwinden muss, wo ich jetzt Ja sagen muss zum Vater. Ihr müsst jetzt für mich eintreten in Gebet. Und dann ist Jesus hingegangen, hat sich vor dem Vater niedergekniet, hat gerungen. Und dann ist er wieder bei den Dreien gewesen, haben wieder geschlafen, ist er wieder hingegangen, hat wieder allein gebetet, ist er wieder hingegangen, wieder geschlafen, wieder allein gebetet, wieder hingegangen. Man kann sich das nicht vorstellen, was für ein Kampf Jesus geführt hat. Und die haben einfach geschlafen, die konnten nicht widerstehen. Das ist eine Situation gewesen dort, die kann man vergleichen mit den Kreuzesschmerzen, die Jesus hatte. Muss er dort gelitten haben. Und sein Schweiß, der floss von ihm herunter, wie Blutstropfen, wumm, platzten die auf den Boden. Das ist Gethsemane gewesen. Das ist dieses Ringen um den Willen des Vaters. Ich weiß nicht, ob du jemals so gerungen hast, dass du gesagt hast, Vater, du weißt, was ich will, du weißt es, aber dein Wille geschieht jetzt. Hast du jemals so eine Situation gehabt? Ich bin in manchen depressiven Zuständen gewesen. Und ich habe immer gesagt, Herr Jesus, ich weiß, was dein Wille ist. Ich weiß, was dein Wille ist. Aber mach's gnädig. Weiter kann ich nicht gehen. Verstehst du? Und Jesus ist weitergegangen. Er hat gewusst, da kommt etwas auf mich zu, was kein Mensch aushalten kann. Und ich werde sagen, Vater, dein Wille geschieht. So, das müssen wir jetzt sehen. Und jetzt ist ja dann diese Situation in Gethsemane entstanden, dass Jesus dann sozusagen zu einer Festigkeit gekommen ist, die er vorher so nicht hatte. Da ist er sozusagen aufrecht wie ein König, ist er den Häschern, diesen Soldaten, ist er auf die zugegangen. Und jetzt ist natürlich, jetzt wo Jesus wieder voll da ist, er weiß jetzt, diesen Weg des Vaters will ich gehen. Jetzt ist natürlich wieder der Petrus hellwach mit seinem Beschützerherz. Verstehst, der ist jetzt wieder hellwach. Jetzt kann er punkten für Jesus. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist seine Stunde. Nicht wahr? Und da ist ja Folgendes passiert. Da kommen also die, da steht Jesus und da kommen dann die Häscher, kommen auf Jesus zu. Verstehst du? Der Petrus ganz vorne, gleich neben Jesus, ganz vorne. Jetzt kommt er und Jesus steht da breitspurig, zieht sein Schwert, nicht wahr? Und haut da dem Ersten über den Helm, dem Malchus, über den Helm, wumm, und zwackt ihm gerade das Ohr ab. Und der hält sich das Ohr, wie der Trump, der hält sich das Ohr und Jesus ruft, nein, Petrus, nein, stecke dein Schwert wieder ein, das kannst du nicht machen. Denn wenn Gott es so will, dann kannst du nicht dagegen wirken. Er ist immer noch der liebe Freund Jesu auf der menschlichen Seite. Und was macht Jesus? Du kennst ja die Geschichte. Der geht hin, der nimmt das Ohr vom Boden auf und geht mit diesem blutenden Ohr auf den Malchus zu, hält ihm das Ohr wieder hin und es hält. Verstehst du? Das ist Jesus, der vom Geist Gottes geleitet, und das ist Petrus, den wir alle sehr schätzen und lieben, weil wir ja menschlich viel mehr mit ihm verbunden sind eigentlich als Jesus. Richtig verstanden. Nicht? Und jetzt heißt es, und Jesus spricht zum Petrus, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel zur Verfügung stellt? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss, wie ich es euch vorausgesagt habe? Jetzt kennt aber Petrus, ja, wie wir gesehen haben, nur das menschliche Beschützerherz. Jetzt will Petrus, geht jetzt also Jesus nach, also muss ich mir vorstellen, Jesus ist dann gefesselt, weggeführt worden in das Haus des Hohen Rates, aber sie haben ihn ja vorher, haben sie sozusagen in den Hof hineingeführt und haben dann schon mal so eine Art Vorverhör betrieben mit Jesus, und die Jünger sind dann geflohen, sind dann auseinandergestorben, so wie es ja bei Zacharia heißt, sie haben den Hirten geschlagen und die Leute und die seine Herde vertrieben oder so ähnlich. Gibt es eine Stelle, die Jesus ja auch zitiert. Und das ist jetzt ja passiert. Die Jünger sind tatsächlich alle geflohen. Und dann hat der Petrus, und es muss noch einer gewesen sein, die haben gedacht, wir gehen jetzt zu denen, die da warten, was dabei rauskommt, wenn sie da mit Jesus, über Jesus verhandeln. Und da ist dann so eine Art Holzfeuer gewesen, und die sind dann da drumherum gesessen, und dann hat Petrus hinzugesetzt als irgend so einen Menschen, der halt auch dazugekommen ist, wie die anderen ja auch. Aber er wollte in Wahrheit wissen, was kommt da raus? Er hat ja immer noch gehofft, dass Jesus wieder freikommt. Und dann ist da so irgend so eine Magd, nicht was musst du so vorstellen, so eine unzivilisierte, schweißstinkende Magd ist da gewesen und hat dann irgendwie gesagt, Mensch, Mensch, der war doch auch einer. Guck mal, der war doch auch einer. Dann hat Petrus gesagt, nee, den kenne ich nicht, kenne ich wirklich nicht. Und dann hat er natürlich gemerkt, also so kann er nicht weitermachen und geht dann zum Ausgang, wo also dieses Areal, das war dann offensichtlich, hat er muss so eine Art Tor gehabt haben, ist er dann also zu diesem Tor gegangen und dort ist wieder so eine Magd. Und die hatte und die hat ihn dann auch völlig übertölpelt und Petrus wieder hat völlig daneben geschlagen. Und dann hat beim dritten Mal, da hat Petrus geschworen bei Gott und bei sich selbst, hat sich selbst verflucht, hat gesagt, ich schwöre, ich kenne den nicht. Das ist dann nicht mehr einfach nur so ein, wie soll man sagen, so ein Ausrutscher. Nicht? Petrus hat dadurch diese Lüge dermaßen zugespitzt, nicht wahr, dass er sich selbst verflucht hatte. Und da ist dann in diesem Augenblick, da ist dann der Absturz wirklich, wirklich bei Petrus auf die Nulllinie gekommen. Nicht? Da ist ein solcher Schrei, der muss gar nicht laut gewesen sein, aber im Herzen des Petrus muss dieser Schrei so unheimlich laut gewesen sein, dass es ihn innerlich zerrissen hat, als dieser Hahn gekräht hat. Denn da wusste er, jetzt hat ihn Jesus erreicht. Jetzt weiß ich, dass ich auf der falschen Linie gelebt habe. Und dann stürzt sich der Petrus, nicht wahr, der zu Boden oder an die Mauer oder wie das auch gewesen ist. Also er muss sich wahrscheinlich dann nur noch so festgehalten haben. Anders kann es ja gar nicht sein, wenn er überhaupt noch gestanden hat. Und dann merkt er gar nicht, dass jetzt die Leute vom Tor her, das er verlassen hat, wo da diese Weiber da gewesen sind, dass jetzt da diese Tross da kommt mit Jesus voran, mit ihren Spießen treiben sie Jesus voran, und die kommen immer näher zum Petrus. Und dann entsteht die Situation, dass der Petrus da, dieser verzweifelte Mann auf der Nulllinie, und dass da Jesus, der vorangetrieben wird und wo dann die anderen Leute hinterher lachend und schimpfend und politisierend und so, wo sie also den Jesus vorantreiben. Jetzt stoppt Jesus und schaut, wie zufällig schaut er hinüber und da treffen sich die beiden Blicke. Das mag nur für Sekunden gewesen sein, aber das hat dem Petrus das Herz zerrissen. Könnte ich ihm doch sagen, wie leid es mir tut? Könnte ich es ihm sagen? Aber er konnte es ihm nicht mehr sagen. Sie führen Jesus weiter, nicht wahr? Und Petrus hat nur noch eines im Kopf gehabt, könnte ich doch nur einmal für einen einzigen hohen Augenblick ihm sagen, wie leid es mir tut. Das waren die ersten zwei Nächte des Petrus. Und dann ist das Folgende passiert, wir kennen ja die Geschichte, wir können das auch ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Die Geschichte geht ja dann so weiter. Sind ja die zwei Frauen zum Grab gegangen und wie sie da zurückkommen, haben sie ja dann behauptet, Jesus lebt. Und dann haben sie gesagt, Jesus hätte Grüße ausgerichtet und er lässt auch ganz besonders Petrus grüßen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie da Petrus wieder eine tiefe Hoffnung hatte. Tiefe Hoffnung hatte, aus dieser Nulllinie herauszukommen. Und dass er wieder Anschluss findet an die Jüngerschar, dass er wieder als Mensch ernst genommen wird, wie tief die Hoffnung in Petrus lebendig wurde. Und dann ist ja Petrus, dem Jesus ist ja dann, wir wissen ja, Jesus ist ja dann tatsächlich auferstanden. Zuerst hatte er die Emmaus-Jünger gesehen und dann am Abend ist Jesus in Jerusalem gewesen, wo sie eingeschlossen waren und ist dort durch die verschlossenen Türen, weil sie hatten ja furchtbare Angst und so. Dann ist Jesus mitten unter ihnen gewesen und beim dritten Mal ist es am See Genezareth gewesen. Da haben sie ihn gar nicht erkannt. Da ist nur so einer da gewesen, der gegrillt hat und sie kommen mit dem Schiff, kommen sie an und haben nichts gefangen und so. Und dann hat der Mann, der da am Grillen war, hat gesagt, naja, ihr müsst mal versuchen, tut mal das Netz auf der anderen Seite bei eurem Boot auswerfen und so. Die haben gedacht, was soll ich, spielt doch keine Rolle, ob links oder rechts. Und so, naja, mach mal halt und so. Dann sind sie losgezogen mit ihrem Schiff. Und dann ist ein Riesenschwarm von Fischen, ist denen direkt an den Kahn gekommen und ins Netz gegangen. Und die kriegen das Netz fast nicht ans Ufer. Und dann sagt einer der Jünger, sagt, das ist der Herr. Das ist er. Und Petrus hat das kaum abgewartet, hat sich ins Wasser geworfen, ist dann hingeschwommen und ist als Erster dort gewesen. Und dort hat Jesus den Petrus dann ganz besonders berufen. Jetzt hat Gott mit dir etwas vor. Er sagt, die Berufung ist nicht so, dass er da vor aller Jüngerschaft so, wie soll man sagen, geehrt worden ist. Nicht so wie vorher, ich jetzt oder so. Sondern das war ganz anders. Er sagt, hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Jesus hat ganz genau gewusst, dass Jesus ihn lieb hat. Das ist für Jesus keine Frage. Er kommt ja von der Ewigkeit her jetzt. Er ist ja nicht mehr als Mensch erschienen, aber er war ja bereits jetzt beim Vater gewesen. Kommt von der Ewigkeit her. Und jetzt sagt er zum Petrus, hast du mich lieb? Er sagt doch das nicht, weil Jesus selber gezweifelt hat, sondern er sagt das, um Petrus dahin zu weisen, was nun die zukünftig seine Kraft sein wird. Und seine Kraft ist jetzt die Liebe zum lebendigen Gott selber, zu Jesus als lebendiger Gott und nicht mehr auf dieser menschlichen Schiene. Und dann, wir wissen ja, da hat er dreimal hat er das gesagt. Und dann hat Jesus sozusagen jetzt im Bilde gesprochen, hat Jesus sein ganzes Herz hinter dem Petrus hergetragen und hat zum zweiten Mal gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Zum dritten Mal, hast du mich lieb? Und dann ist die ganz große Berufung ausgesprochen worden über den Petrus. Die ganz große Berufung, dass der Geist ihn führt, also Jesus jetzt, dass Jesus ihn führen wird dahin, wo er nicht will. Und nur wenige Tage oder also höchstens Wochen, wenige Wochen später, da ist Petrus vor einer riesen Versammlung gestanden. 4, 5, 6, 7 Mal so groß, wie hier die Versammlung ist. Und hat vor diesen 4.000 Menschen hat Petrus gesprochen. Siehst du, da kam die unglaubliche Kraft des Heiligen Geistes, kam über diese Menschen. Und diese Menschen haben die gleiche Erfahrung gemacht durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass es eben nicht darum geht, die menschliche Liebe auszuleben. Oder natürlich geht es darum auch. Also nicht falsch verstehen. Aber dass es jetzt, wo diese Kraft von oben kommt, dass wir jetzt mit dieser Geisteskraft rechnen müssen und dass das eine ganz andere Kraft sein wird als vorher, wo man eben als Freund mit Jesus gegangen ist, als Freund Jesus begleitet hat. Und wir müssen heute, wenn wir heute in die Kirchen hineinschauen und in die Gemeinden hineinschauen, dann merken wir doch, dass wir immer stärker von der menschlichen Kraft ausgehen. Es ist auch schön. Es ist auch schön und ich habe hundertprozentiges Verständnis, wenn wir einander von Herzen lieben als Menschen. Das ist doch etwas Wunderbares und gäbe Gott, wir hätten das noch mehr. Aber wir müssen wissen, wir haben heute in dieser Endzeit, in der wir leben, die Aufgabe, diesen lebendigen Jesus, die Gegenwart dieses Jesus Christus lebendig zu machen, den Menschen nahe zu bringen, ringen darum, dass wirklich dieser Geist in unseren Gemeinden und in unseren Kirchen wieder da ist. Das ist eigentlich die Botschaft. Ich habe es jetzt mal anders gesagt, als ich eigentlich das sagen wollte. Aber das ist jetzt auch gut, was ich jetzt gesagt habe. Es ist mir einfach wichtig, dass wir dieses einmal ganz neu auch zu überdenken. Dass du das einmal neu in deinen Gebeten mit Gott diskutierst. Und dir einfach auch einmal neu überlegst, wie ist das denn eigentlich in meinen Gebeten, in meinen Fürbittegebeten? Sind die immer nur menschlich ausgerichtet, immer nur auf die Kinder und auf die Leute, die man gut mag und versteht? Oder bin ich wirklich in meinem geistlichen Bereich bereit, auch Kampfsituationen ernst zu nehmen, in die hinein Gott uns durch seinen Heiligen Geist schickt? Wenn du also, jetzt gehen wir nochmal zum Anfang ganz kurz zurück, wenn du also merkst, du bist in so einem in so einer Zerreißprobe, du bist in so einem Absturz, dein Leben ist eingeknickt, du bist auf der Nulllinie, dann nimm das als ganz große Chance, dass Gott dich wegführt vom bloß menschlich orientierten Glauben hin zu einem lebendigen, geleitet werden durch den Heiligen Geist. Du, das wünsche ich dir. Ja.
Dann wollen wir aufstehen und gemeinsam noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen für deine großen Zeichen deiner Liebe. Wir danken dir jetzt für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, für deine Gegenwart hier mitten unter uns und dass wir dich erleben dürfen, Herr, im Schönen, im Äußeren, in der Gemeinschaft, in deinem Wort hören, in dem Feiern des Sonntages. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir danken dir auch, dass wir dich so oft und so viel in unserem Leben schon erfahren durften, im Großen, im Schönen und im Herrlichen. Aber jetzt wollen wir heute Morgen mitnehmen und lernen, Herr, dass wir dich und deine Wege, dich und deinen Willen erkennen dürfen und lernen dürfen, mehr und mehr zu erkennen, gerade auch in den Tiefen, in den Nöten, in den Schwierigkeiten. Ja, und da, wo du uns an den Punkt des eigenen Scheiterns führst, Herr, wo du uns in uns selbst zerbrechen lässt, kaputt gehen lässt, wo wir einfach nur erkennen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Rettung, wir brauchen deinen liebenden Blick. Wir sind von dir abhängig, Herr, und wir wollen auch lernen, dass wir diese Situationen in unserem Leben, wo du uns so führst, nicht versuchen, irgendwie zu reparieren, zu sortieren, selber unter Kontrolle zu bringen, sondern dass wir lernen, da deinen Blick zu erhaschen, dir zu begegnen, dich und deine Liebe wirken zu lassen, Herr. Und dass wir dann auch darum ringen, deinen Willen zu erkennen, deine Führungen zu erkennen, deine Begegnung da zu erkennen, wo es uns äußerlich und auch innerlich schwerfällt und wir in die Tiefe geführt werden. Und so danken wir dir, Herr, dass wir dir so begegnen dürfen, dass wir dir, dem Herrn und Heiland, begegnen dürfen und du uns erheben wirst, du uns segnen wirst und du uns so die ganz großen und ganz tiefen Zeichen deiner Liebe schenkst. Wir beten dich an. Ja, und jetzt wollen wir gemeinsam mit den Worten, die du uns gelehrt hast, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich